Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Das Referendariat ist ein intensiver Ausbildungsabschnitt, der zu einer echten Belastungsprobe werden kann. Heute sprechen wir über etwas, das viele durchs Referendariat begleitet, aber irgendwie spricht das keiner so richtig aus, und das ist die psychische Belastung. Wenn man so auf Insta unterwegs ist, hat man ja eher das Gefühl, alle sind da irgendwie unterwegs und es ist so toll und jeder, weiß ich nicht, erfüllt sich seinen Traum und so. Aber ehrlicherweise gibt es auch die Gegenseite, nämlich zu viel Arbeit, zu hohe Erwartungen, das Gefühl zu versagen. Und bei manchen kippt das vielleicht auch sogar schon in eine depressive Richtung. Wie sich das äußert und was dann helfen kann, das wollen wir heute mal anhand eines Erfahrungsberichts besprechen. Ganz wichtig vorab ist aber, es geht hier um individuelle Erfahrungen, nicht um Diagnosen. Das heißt, wenn du merkst, dass es dir ähnlich geht, dann ist das hier vielleicht ein Startpunkt, aber definitiv kein Ersatz für professionelle Hilfe. Infos, wo man professionelle Hilfe bekommen kann, die bekommt ihr am Ende. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, das geht schon so ein bisschen aus meiner Anmoderation eben hervor, dass das natürlich bei jedem individuell ist, ne? Also nur weil jemand anders andere Erfahrungen macht, sind diese Erfahrungen nicht weniger wert, und umgekehrt gilt das natürlich genauso. Tja, und ehrlicherweise muss man an dieser Stelle schon sagen, wenn ihr jetzt gedacht habt, wir haben einen riesen Aufruf gestartet und geguckt, wer an den Start kommt, dann habt ihr euch leider getäuscht, denn es ging uns auch so. Also das Ref war, ehrlich gesagt, keine allzu geile Zeit für uns. Und es war wirklich anstrengend. Und heute will ich einfach mal Julia hier ein bisschen interviewen. Okay, Julia, bevor wir richtig loslegen, gib uns doch einfach erstmal ein paar Eckdaten zu deinem Ref.
Ja, ich habe mein Referendariat 2019 angefangen. Und damals war ich an einem Stadtgymnasium. Mittlerweile bin ich ja verbeamtet und arbeite Vollzeit an einem anderen Gymnasium. Und ich habe ja auch das Bundesland gewechselt.
Ja, ich glaube, wichtig ist auch, so je nach Bundesland, wo du es gerade sagst, unser Ref ging 1,5 Jahre und wir hatten keine Eingewöhnungsphase, man hat direkt seinen eigenverantwortlichen Unterricht bekommen und begleiteten Unterricht, wo man dann mit einer Lehrkraft mitgegangen ist, aber eben auch unterrichtet hat. Und es war nicht so, dass jeder Besuch gezählt hat bei uns, sondern es gab so dieses, wir gucken uns die Entwicklung an und dann gibt es halt eine Abschlussprüfung. Wir sind mal ehrlich, Notizen werden ja trotzdem irgendwie gemacht, aber ja, es gab halt nicht eine spezielle Note pro Besuch, ne?
Also ich muss sagen, jetzt rückblickend finde ich das Modell eigentlich gar nicht so schlecht. Und während ich mir währenddessen so gedacht habe, ja, die Entwicklung wird beurteilt, finde ich, ist es eigentlich, und fand das irgendwie so ganz furchtbar, mir das vorzustellen, aber jetzt muss ich sagen, finde ich das eigentlich ganz gut. Weil ich mir selber so bei Schülerinnen und Schülern sage, dass man ganz gut den Weg so erkennen kann, ne? Also im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als die Lernkurve, die angeguckt wird und sich gefragt wird, gibt es nach vielleicht einem Abfall auch dann wieder eine Steigerung oder wo ist jemand gestartet? Also irgendwie auch so ein bisschen diese individuelle, wie heißt es nochmal, Bezugsnorm,
ja,
die quasi anfängt. Also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was für ein Modell ich finde vor allem,
dass das den Stress ein bisschen rausnimmt, ne? Also es ist nicht ganz so extrem dieses, okay, das zählt jetzt hier wieder eine Note und so, wenn mal was schief geht.
Ja, genau. Bei mir in dem Bundesland, in dem ich jetzt bin, zählt jeder Besuch eine Note. Oh. Und das finde ich echt gar nicht so cool.
Ja, das glaube ich. Aber wie bist du denn eigentlich ins Ref gestartet?
Ich bin eigentlich eine Person, die macht sich schon immer viel Druck und möchte alles oder wollte oder will immer alles so perfekt machen. Von daher würde ich sagen, ich bin schon ins Ref gestartet mit so einer gewissen Anspannung. Also mit dem Wissen, okay, 18 Monate ist jetzt hier irgendwie das Ref alles, was zählt. Und diese ganzen Besuche, ne, ich wusste quasi auch genau, wie viele Besuche es sein werden, wann, wie, wo die Prüfung ist. Also nicht das genaue Datum, aber schon so quasi die groben Rahmenbedingungen. Und ja, ich würde, also so von der psychischen Belastung her bin ich ausgeruht und voller Energie reingestartet, würde ich sagen. Aber so eine innere Anspannung gab es quasi die ganze Zeit.
Ja, so ein Unwohlsein, ne, vor dem, was kommt, weil man irgendwie auch weiß, der finale Ausbildungsabschnitt, dann sollte man den jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht bestehen, steht man halt ohne da. Ne?
Genau. Und gleichzeitig auch dieses, was während man in der Uni so ein bisschen sich den Stress auch einteilen konnte, ne, weil man gesagt hat, dann schreibe ich da Hausarbeit, hier mache ich da eine Klausur, da mache ich das nächste Semester, obwohl ich schon belegt habe. Also nicht, dass ich nicht mehrere Sachen gleichzeitig lernen kann, aber da wusste ich so, es folgt einem starren Zeitplan und dem kannst du auch nicht entfliehen, sondern das ist quasi die feste Vorgabe und so wird das jetzt gemacht und so, es gibt quasi auch gar kein Rechts und gar kein Links.
Okay, und dann hast du nach und nach, also das ist ja quasi das, was vorher kam. Wie bist du denn dann reingestartet? Wie hat das Ref für dich begonnen?
Die erste Woche war ja bei uns so eine Kennenlernwoche, bei uns heißt das Crashkurs. Und da wurde schon festgelegt, dass in der zweiten Schulwoche der erste Besuch stattfindet. Und das war für mich so der erste Punkt, an dem ich gemerkt habe, so ich bin absolut, ich will nicht sagen, nicht dafür gemacht, aber da war es schon das erste Mal, dass ich mir dachte, so oh mein Gott.
Also eine gewisse Überforderung.
Ich könnte mich nicht länger drücken, das wäre ja auch Blödsinn, weil ich wusste ja, dass wir Besuch bekommen werden. Aber so dieses, die kommen dann und jetzt sind es noch 2 Tage, noch 3 Tage, also noch 3 Tage, noch 2 Tage, noch 1 Tag.
Das ist halt dieses, man hat es noch nie gemacht und man muss dann ran, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich sofort gemerkt, hier dieses typische, ich meine, das sagen viele von sich, dass sie das haben, aber ich merke, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, dieses Beißen nachts.
Nee, hast du noch nicht
erzählt. Weswegen ich ja auch eine Schiene habe, dass ich das jetzt, wo ich so lange zu Hause bin, nicht mehr habe. Hm. Ich beiße nachts nicht mehr.
Ja, du klappest schon noch.
Echt?
Ja, aber viel seltener.
Aber ich knirsche nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Also diesen enormen Druck, den ich quasi immer gespürt habe. Und das war ab da richtig, richtig extrem. Ich bin selber davon aufgewacht, von diesem, so die Zähne aufeinanderbeißen, also irgendwie das so verarbeiten. Genau, das hatte ich von Anfang an. Ja, von daher würde ich sagen, in der zweiten Woche hat das bei mir direkt gestartet. Und ich war dann auch relativ unentspannt. Ja, das Unterrichten an sich, wir haben ja schon mal irgendwann gesagt, hier bei der Frage, wie man die Kleidung wählt, dass man ja auch immer so geschwitzt hat und so. Ich glaube, das ist einfach normal, wenn man vor Gruppen steht oder wenn einem was irgendwie nicht so ganz beharrlich ist,
ja.
dass man dann so schwitzt.
Behaglich meinst du?
Behaglich. Ne? Dass man dann schwitzt und dass man angespannt ist. Aber diesen Druck habe ich von Anfang an gemerkt. Und genau, dann waren so diese ersten Kennenlernbesuche um. Und dann gab es im Grunde genommen schon auch wirklich die ersten Fristen. Also bei uns war das dann so ein Unterrichtsbesuch mit auch so einer kleinen Ausformulierung. Das wurde dann mehr oder weniger direkt angekündigt, dass das dann auch bald mehr oder weniger im Haus steht. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so ausgelassen sein kann im Alltag, weißt du? Also das, was ich jetzt...
Also so ein bisschen die Freude fehlt.
Ja, genau, dass mir so ein bisschen einfach die Freude gefehlt hat. Auch vielleicht an dem Unterrichten und an dem ganzen Zusammensein mit den Kindern, weil ich gar nicht richtig das genießen konnte, sondern das ist immer
nur so die nächste Deadline und das nächste Datum, das nächste To-Do im Kopf.
Ja, genau, wie bei so einem See, wo überall hier diese so Seerosen sind und dann hatte ich immer das Gefühl, wenn ich auf einer Seerose gestanden habe und dann waren da halt noch irgendwie die 29 anderen für die 29 oder die 18 anderen für die nächsten Besuche, kommt. Genau, dass ich dann, wenn ich eine neue Seerose hatte, auf die ich es geschafft habe, dass ich mir dann gar nicht sagen konnte, oh, das ist jetzt irgendwie total schön und jetzt ruhe ich mich hier aus und bin einfach in dem Moment und mit den Kindern, sondern dann war ich immer so, okay, ja, aber morgen oder übermorgen oder nächste Woche geht's quasi immer schon so weiter und es war so ein Leben, so ein Abhack-Modus.
Man hat einfach auch das Gefühl, dass einfach viel zu wenig Zeit war, ne? Also das hört man auch bei dir sehr deutlich raus, das ist so dieses... oh Gott, und das Nächste und Zeit und noch eins und noch eins. Man hatte gar nicht so richtig Zeit anzukommen.
Genau, man hatte nicht so richtig Zeit anzukommen. Und dieser riesige Berg, der vor einem stand, das hat irgendwie nicht besser gemacht.
Es war weniger ein auf dem Berg steigen, als mehr ein, der Berg bricht über einen herein. Ne?
Ja, man wurde da so ein bisschen reingeschmissen und dann ging es quasi los. Also diese Ankommenzeit gab es eigentlich gar nicht.
Ja.
Zumindest bei mir in den Fächern, die ich jetzt hatte. Und du sagst ja zumindest in Englisch auch und in Sport weiß ich ja, dass man da gar keine Zeit hatte. Genau. Und dann hat das mit den Schlafstörungen hat dann bei mir auch wirklich richtig schnell angefangen.
Was meinst du mit Schlafstörungen?
Gedankenkarussell nachts, wach liegen.
Also schlecht einschlafen.
Genau, schlecht einschlafen. Und dass das Ref so permanent im Kopf weiterarbeitet. Also wenn ich zum Beispiel zum Sport gegangen bin, ich meine, das ist ja eigentlich gut, dass einem da dann tolle Ideen kommen, weil man irgendwie mal was anderes macht. Aber das zeigt ja andererseits auch, wenn ich im Fitnessstudio bin und da für Ideen für meinen Unterrichtsbesuch habe und ständig zurück in die Umkleide gehe, dass ich nicht abschalten kann.
Ja.
Also man muss dazu sagen, wir haben unsere Handys im Fitnessstudio nie dabei. Wir sind noch so oldschool unterwegs mit Kopfhörern mit Kabel.
Ich wollte gerade sagen, somit, wenn ich im Gym bin, bin ich im Gym und nicht erreichbar.
Ja, genau. Kopfhörer mit Kabel und iPod. Also der kann ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob jüngere Leute noch wissen, was ein iPod ist, aber es ist sowas wie ein alter MP3-Player.
Was ist ein MP3-Player?
Genau.
Und ein Mini-Handy, das nur Musik spielt.
Ja, und in der Zeit aber vom Ref war es dann wirklich so, dass sie unsere Handys mit hochgenommen haben auf die Fläche, weil wir erstens ständig im Austausch waren. Auch das muss ich sagen, ich will nicht sagen, es hat die Beziehung belastet, aber es hat die Beziehung auch so auf ein Level gehoben, bei dem ich sage, ganz viel ging eigentlich immer nur noch ums Ref.
Arbeitskollegen
es ging,
da.
Genau, sein, ne? Es ging nicht um uns. Und ich meine, wir haben uns schon gut unterstützt und das werde ich auch nicht missen wollen. Aber ja, viele Sachen waren am Ende des Tages eigentlich nur so unter einem Fachkollegen oder unter Gespräch unter einem Referendar. So hätte man es auch an der Klingel schreiben können. Ja. Statt unserer Nachnamen Noske und Vollmer so, hier leben zwei Referendare. Ja.
Der einzige Sinn ihres Seins ist das Referendarsein.
Ja, und ich glaube, damit hast du schon so ein bisschen übergeleitet. Ich denke mal, das wäre ja quasi der nächste Schritt. Was war der Tiefpunkt?
Ja, nee, ich würde tatsächlich, also hast du gemerkt, du hast ja ganz viel gerade beschrieben. Sind es Dinge, die du gemerkt hast, als sie passiert sind? Oder hast du das erst im Nachhinein gemerkt, dass diese Symptomatiken irgendwie aufgetreten sind?
Ah nee, das habe ich schon gemerkt, dass es so ist. Aber ich war so gefangen darin, in dieser Anspannung, dass ich quasi vollkommen in die Akzeptanz gegangen bin und mir gesagt habe, das ist jetzt so und das ist jetzt so meine Lebensrealität und ich will es ja auch unbedingt bestehen. Diese ganzen Sachen waren ja für mich alle bestehensnotwendig, also aus meiner Sicht bestehensnotwendig, dass ich das so mache, wie ich es mache. Mit dem nachts weiter die Gedanken darüber. Ich habe das auch zugelassen, ne? Also wenn ich dann irgendwie aufgewacht bin oder auf Toilette war und dann kam mir ein Gedanke, dann habe ich das weitergehen lassen, weil ich wusste, es kommen ja auch gute Sachen. Und das muss man vielleicht dazu sagen.
Das war sehr produktiv.
Genau, also auch, ich habe meine Ausbildung mit 1.0 abgeschlossen, in allen Fächern und hier Schulleitergutachten. Das war jetzt nicht so, als wäre ich nicht gut gewesen und hätte deswegen vielleicht so Zweifel oder so gehabt. Also ich meine, die hatte ich trotzdem. Aber es ist, ja, die Gedanken und die Sachen, das hat ja alles Früchte getragen. Und deswegen habe ich das auch so quasi zugelassen und für mich dann so akzeptiert, dass es so ist.
Und dann hast du ja eben auch gesagt, irgendwie es gab einen Tiefpunkt. Was war denn für dich der Tiefpunkt?
Ich glaube, der Tiefpunkt war für mich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass so ein Gedanke kam. Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren an so einer vielbefahrenen Straße und da war eine Verkehrsinsel. Und ich will jetzt nicht sagen, ich war nachlässig, aber ich bin rübergefahren und ein Auto hat gehupt und dann dachte ich mir, okay, es war schon, also vielleicht hast du ihm die Vorfahrt genommen oder nicht, es war jetzt auch nicht knapp oder so. Also das soll jetzt gar nicht in so eine Richtung gehen, sondern es war einfach, dann kam plötzlich der Gedanke auf, dass ich mir dachte, wärst du jetzt ein bisschen langsamer gewesen, dann wäre alles vorbei gewesen. Oder dann ist alles vorbei. Also weißt du?
Also so in Form eines Gedankenspiels oder also...
Nee, nur in Form eines Gedankenspiels. So nach dem Motto, er hat jetzt ja gehupt, weil du ja offensichtlich ihm ein bisschen zu langsam warst.
Naja, aber so wie, ich hab mich erschrocken und ach du Scheiße und das hätte ja jetzt hier auch richtig ins Auge gehen können. Oder so im Sinne von, wäre ich jetzt ein bisschen langsamer gefahren, müsste ich das Ref nicht zu Ende machen.
Ja, genau, so in dem Sinne.
Oh mein Gott, das hast du mir gar nicht erzählt.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so, worüber man gerne redet. Ich hatte ja so einen Moment dann in meiner Schwangerschaft auch nochmal, weil es mir dann ähnlich schlecht ging und so sind wir auch erst überhaupt drauf gekommen, ne, dass wir gesagt haben, dass es schon in so eine depressive Richtung geht. Und es war auch nie irgendwie der Gedanke da, sich irgendwas anzutun oder so, aber einfach dieses Gedankenspiel, es wäre dann jetzt quasi, du müsstest hier jetzt nicht mehr durch.
Also quasi, also es war eher so ein harmloses, so nach dem Motto, naja, dann wäre es halt vorbei.
Genau, ja, aber man könnte das ja, man hätte das ja auch durch was anderes hervorrufen.
Ja, ja.
Ne? Also bei mir ging es nie darum, dass das Leben beendet ist,
weil
sondern
für dich
eher
quasi,
so...
Es war für dich nie eine Option, das abzubrechen, aber du hast gemerkt, du bist vollkommen an der Belastungsgrenze.
Ja.
Und da es für dich keinen Ausweg gibt, außer ich bestehe das Ding,
genau,
bist du auf diesen Gedanken. Ich
genau,
verstehe.
Also zum Beispiel, dass ich mir dann gesagt habe, wenn ich dann im Krankenhaus bin und dann muss ich behandelt werden und dann habe ich vielleicht mehrere Brüche, dann kann ich nicht mehr in die Schule, weil ich da nicht mehr hinkomme und weil ich dann nicht mehr Fahrrad fahren kann. Und weißt du, einfach
das Wilde daran ist, für jemanden, der dich nicht kennt, hört sich das jetzt an wie, oh Gott, man muss echt aufpassen, als nächstes springt die vor ein Auto. Aber
nein,
so ist Julia nicht. Ne? Das ist eher so ein... Na, wie ich gerade gesagt habe, für sie gibt es nicht oder gab es nie die Option aufzuhören, sondern es war klar, ich ziehe das durch und mehr so ein, Na Mensch, wenn ich jetzt hier aufgepasst hätte, wäre ich vielleicht im Krankenhaus gelandet. Ja. Also ich glaube, da man interpretiert da gerade sonst mehr Ernst rein, als es wirklich war.
Naja, also für mich war es schon ernst in dem Sinne, dass
dass man sich erschreckt, dass man solche Gedanken hat, ne? Aber also ich, du warst ja nicht suizidal. Das ist das,
nein, suizidal war ich nicht. Es war einfach für mich eher so, dass ich mir dachte, das wäre eine Option, wie das Ref quasi, also wie das alles plötzlich aufhören kann.
Wo die Pause-Taste
genau, sich quasi versteckt. Genau, ne? wie ich hier rauskommen kann, weil ich niemals quasi gesagt hätte, es ist jetzt einfach, ich glaube, so ein bisschen so Ultraläufer beschreiben das ganz oft, dass sie sagen, hier zum Beispiel in solchen Formaten wie Last Man Standing, ja. Dass sie sagen, ich laufe weiter und meine einzige Option ist immer, nach jeder Runde weiterzulaufen und dieses Rennen wird erst verlassen, wenn ich quasi der Letzte bin oder wenn ich es verlassen, also wenn ich quasi hier rausgetragen werde auf der Trage, weil ich zum Beispiel zusammengebrochen bin.
Weil ich sage, ich höre nicht auf.
Genau, ja. Weil sie sagen, ich höre nicht, und so war es für mich. Es ging nie um Selbstmordgedanken, sondern einfach dieses, der Zufall hat dann entschieden, dass ich dann jetzt quasi raus sein kann, aber ohne, dass ich jemals irgendwas unternommen hätte. Und das war schon so ein Punkt, wo ich mich erschrocken habe darüber, dass ich mir dachte, du bist ja auch selber gar nicht erstens in der Lage zu sagen, dass du jetzt aufhören musst, weil das dir zu viel ist. Und das Zweite, ich meine, angefahren werden von einem Auto, auch wenn es nur irgendwie mit 30 ist oder mit...
Das ist nicht 50, so geil.
Weißt du, ne, nee. Die Brüche und alles, das kann ja auch andere Folgen haben.
Ja, abgesehen davon, dass der Mist ja auch heilen muss. Also genau. Das ist definitiv kein
und
Spaß.
Und das ist schon so dann der Punkt, wo ich mich erschrocken habe, weil... Ja, wie gesagt, es gab bisher nur einen anderen Punkt in meinem Leben, an dem ich an diesem Punkt war, dass ich mir gesagt hätte, so, wenn mir jetzt was passiert, dann wäre es mir eigentlich auch ganz recht, weil dann hätte das jetzt irgendwie gerade einen Ausweg oder ein Ende. Und ja, ich glaube, da sieht man schon, ne, dass es in so eine depressive Richtung dann auch ging.
Verzweifelte Richtung auch,
verzweifelt, ja. Und auch einfach, ich habe keine Freude mehr empfunden. Ich habe ja auch von mir selber immer gesagt, zu Hause.
Hast du die Emotionen abgeschaltet?
Ja, ich habe die Emotionen abgeschaltet.
Das hattest du aus so einer Serie, ne?
Aus so einer Vampir-Serie die Emotionen abgeschaltet, aber so hat sich...
Die
Menschlichkeit abgestellt.
Aber es war wirklich so, es hat sich ganz, ganz komisch angefühlt. Du warst wie ein Stein. Du bist nur noch durchs Leben gegangen und hast alles erledigt, aber so... Freude, Lachen. Ich habe immer zu dir gesagt, ich habe dich schon seit Wochen nicht lachen sehen.
Ja, und ich habe das auch so gehört und... Aber ich habe mir so gedacht, ja, es gibt ja eigentlich auch nichts zu lachen. Und ja, wie gesagt, das ist so, ja, Menschlichkeit abgestellt. Stimmt, so habe ich es immer gesagt.
Aber als du an diesem Tiefpunkt warst, gab es da auch einen Moment, bei dem du dachtest, ich schaffe das hier alles nicht? Oder war das mehr so, kam das einfach so über dich? Also einfach, war es einfach in der Situation dadurch, dass dieses Auto gehupt hat? Oder gab es irgendwann im Verlauf des Refs auch so einen Punkt, wo du dachtest, ey, keine Chance, ich krieg das hier nicht hin. Ich krieg's einfach nicht gebacken, egal wie sehr ich mich anstrenge.
Also ich hatte zwischendurch ein Gespräch mit meiner Ausbilderin in Französisch und habe ihr gesagt, so, ich glaube, das ist doch irgendwie alles nix so für mich. Und habe dann quasi mehr oder weniger so ein bisschen offen gelassen. Wieder aus demselben Grund, den wir vorhin bei dem Beispiel mit dem hupenden Auto hatten. Weil ich selber niemals aufgehört hätte. Ich habe das quasi so ein bisschen offen gelassen, so diese Nachfrage, so, was ist denn Ihre Meinung dazu?
So in der Hoffnung, dass sie dich da...
Dass sie dann zum Beispiel auch sagt, ja, das war auch irgendwie mein Eindruck und ich finde es gut, dass wir jetzt an dem Punkt beide sind, weißt du? Aber der kam nicht.
Dafür warst du viel
Nein,
zu gut.
Der kam auch also nicht, der Punkt.
Du hast ja immer abgeliefert.
Ja, und das hat sie dann auch gesagt. Sie hat dann, und im Grunde hat dann ab dem Moment, wo ich dieses Gespräch hatte, und das war recht früh, wir haben im August angefangen und das war vor Weihnachten das Gespräch, ab dem Moment waren auch alle meine, wie heißt das, Rückmeldungsgespräche, Unterrichtsnachbesprechung. Oh Gott, man vergisst diese ganzen Wörter, alles verdrängt. Die Unterrichtsnachbesprechungen waren auch immer so, ich würde sagen, so 75% ging es um irgendwie das Fachliche und das Didaktische und 25% waren bei mir ab da, immer dieses, so eine Bestätigung und so dieses Auffangen von den nicht vorhandenen Emotionen. Die Ausbilder haben es auf jeden Fall auch gemerkt. Niemand hat das je so konkret angesprochen, aber in den Gesprächen kam das schon immer wieder so ein bisschen raus, ne? Also, dass sie das so bestätigt haben, dass das alles so gut läuft und dass ich gut im Zeitplan bin und dass ich so mega strukturiert bin und dass meine Aufgabe, und dann hatte ich immer solche, zusätzlich zu sowas wie fachdidaktische Tiefendurchdringung, hatte ich immer als Aufgabe, Entspannungstechniken ausprobieren. Und das musste ich fast so belächeln, weil ich mir so dachte, ja, Leute, ganz ehrlich, keine Zeit für und auch gar keinen Bock drauf.
Ja.
Obwohl ich es jetzt aus heutiger Sicht den Schülerinnen und Schülern, wenn jemand in so einer Situation wäre, würde ich das auch raten. Würde ich sagen, du stehst schon auf 1-0. Ich sage denen,
die denken sich auch, ja, die gar keinen Bock drauf, ja, ich keine Zeit für.
Genau. Und dann würde ich sagen, du stehst schon auf 1-0. Was willst du denn noch, ja, ne?
Aber hat dir, also wenn du sagst, Entspannungstechniken, gab es denn irgendwas, was dir geholfen hat, da rauszukommen? Und ja, natürlich das Ende des Refs, das ist keine Frage, aber also in der Situation?
In der Situation selbst immer das, was du mir gespiegelt hast. Ich erlebe dich, dass du keine Freude mehr hast und dass die Menschlichkeit abgestellt ist.
Na, aber das hat ja nie geholfen. Also das ist schön, dass dich das zum Reflektieren angeregt hat, aber das hat dich nicht da rausgeholt.
Nee, aber das habe ich mir im Hinterkopf abgespeichert und ich habe mir immer gesagt, wenn meine Menschlichkeit noch abgestellt ist und ich keine Freude mehr zeigen kann, wenn das hier alles vorbei ist, dann werde ich nicht die Last Woman Standing sein, sondern ich werde das Rennen verlassen und werde mir sagen, okay, du hast dich getäuscht. Es ist doch nicht das Richtige. Der Beruf, ja. Genau. Aber das war nur, also nicht während des Refs, sondern ich habe mir gesagt, das ist für die Zeit danach.
Ja.
So zwei Kriterien quasi, an denen ich das dann messen könnte.
Du hast gesagt, du bist viel zum Sport gegangen. Das hat geholfen, zumindest ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ich bin viel zum Sport gegangen. Das hat geholfen. Und ansonsten...
Das ist auch das Einzige, was wir tatsächlich... Sport und Schlaf.
Schlaf priorisieren.
Wurden niemals gestrichen. Sport und Schlaf standen an oberster Stelle.
Ja.
Nichts essen, fertig essen, scheißegal. Aber Sport und Schlaf waren wichtig.
Ich meine, wir haben ja sogar unsere Familien angelogen, ne? Und das war meine Idee.
Was war denn das nochmal?
Also, es war dann Weihnachten und ich wusste so, wie viel ich auf jeden Fall noch machen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich
irgendwie, dass einer krank ist, ne?
Ich weiß nicht, ob ich dich angestiftet habe oder so, weil die hätten niemals das verstanden akzeptiert.
Ich glaube, das kann man auch nicht verstehen, wenn man nicht da ansatzweise drin ist.
Aber ich war auch so in meinem Film, dass ich mir so gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwie Heiligabend oder am ersten oder zweiten Weihnachtstag da so meine Zeit verschwende, weißt du, und das war ja auch wieder das, was du mir zurückgemeldet hast, deine ganze Freude und so. Das sind ja alles Momente, da hätte es Freude geben können. Aber das habe ich komplett aus meinem Leben gestrichen und das auch abgeblockt, weil ich das gar nicht zulassen konnte in dem Moment. Also von daher, ja, ich habe es ja auch nie ausgesprochen. Muss man ja auch ehrlich sagen, ne? Du hast es immer so.
In der Familie gegenüber?
Nee, auch dir gegenüber. Also das, was du zum Beispiel auch gesagt hast, manche Sachen hörst du zum ersten Mal.
Ja.
Du wusstest, dass es mir nicht gut geht, aber so ganz konkret, ja, fand ich auch wieder Verschwendung, darüber zu sprechen in dem Moment, weißt du?
Ja, keine Zeit dafür, weil du wusstest, es wird ein Gespräch entstehen, das deutlich länger dauert als eine Stunde.
Ja, und dann dachte ich mir so, nee, das ist jetzt auch Zeitverschwendung, kannst du lieber dein OB vorbereiten. Ich weiß auch falsche Denke, weißt du?
Ja, natürlich, aber in der Situation, also ich glaube, das ist einfach ein Problem von Leuten, die sehr strebsam sind und sehr zielstrebig und wissen, wo sie hinwollen und dann alles dafür geben, da hinzukommen. Aber ich habe im Vorhinein so ein bisschen nachgeschaut und das REF ist ja nun, also das ist ein Belastungstest, das ist ja irgendwie nichts Neues, ne? Ich bin definitiv dafür, dass da mal ein bisschen dran gegangen wird und einiges geändert wird, das ist gar keine Frage, dann bin ich auch nicht der Einzige, aber irgendwie tut sich da bisher leider nicht so richtig was. Aber man muss auch sagen, diese Situation, ich meine, du bist gleichzeitig Lehrer, du bist irgendwie Azubi, Student, also du musst irgendwelche Tests und Hausarbeiten schreiben, du wirst kontrolliert, du bist selbst am Kontrollieren und stehst auch vorne, wirst gleichzeitig bewertet von Fachleitern, von Schülern und du bist selbst aber auch noch irgendwie am Start und bewertest dich selbst und findest dich in dieser Rolle. Und die Zahl hat mich ein bisschen schockiert, weil wir ja auch am Studienseminar gemerkt haben, keiner redet darüber. Gut, du hast gerade gesagt, du hast ehrlicherweise auch nicht drüber geredet, außer mit mir. Und 30-40% der Referendare haben irgendwann im Ref psychische Probleme. Das ist also einfach kein Einzelfall. Und ich glaube... Also wir haben jetzt ganz viel über dich geredet. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge, wo wir das Ganze umdrehen und mich mal interviewen, müssen wir mal gucken. Aber eins kann man schon mal sagen, es ging mir zwar ein bisschen besser, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich das anders verarbeite. Denn ich war dafür einfach maximal gestresst und verzweifelt. Also ja, aber was man definitiv nicht vergessen darf bei dieser ganzen Folge ist, wie gesagt, das ist jetzt hier Julias Erfahrung, ja. Das heißt nicht, dass ihr die gleiche Erfahrung macht. Es kann jeder eine andere Erfahrung machen. Das hängt sicherlich auch ab vom Studienseminar, vom Studium, von den individuellen Interessen, von der Freizeitbeschäftigung, Hobbys und so weiter. Auch vielleicht dem, was man sich so vom Leben erwartet. Und sicherlich auch irgendwie von der Schulform. Ne? Von daher geht nicht jetzt mit einer dicken Birne ins REF, sondern nehmt euch vielleicht als kleines Ausrufezeichen mit, dass es euch im REF schlechter gehen könnte Und dass man unbedingt Menschen um sich herum braucht, bei denen man sich dann Hilfe holt. Also nicht in sich reinfressen und irgendwie dann durchziehen. Denn kann man drehen und wenden, wie man will. Du hast ja beispielsweise mit kaum jemandem darüber gesprochen und hast auch viele Sachen oder einige Sachen mir nicht erzählt. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich viel darüber gesprochen. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Hast du ja vorhin auch gesagt, oder?
Auf jeden Fall. Und ich hätte auch auf die Nachfrage von den Ausbildern oder jetzt von dir oder Mentoren und so, hätte ich auch auf die Frage, also dass ich damals gefragt habe, ja, ich glaube ja, ich bin doch nicht so richtig geeignet. Da steckt ja nicht nur die Bestätigung hinter, dass man, oder in meinem Fall die Bestätigung, ja, okay, das passt doch nicht und du kannst hier raus. Ich habe ja dann die andere Bestätigung bekommen, es passt zu 100% und du kannst da bleiben. Aber auch dann hätte es ja eigentlich weitergehen müssen, so wie kommen sie denn darauf oder wie gehen sie mit dem Stress um oder so. Und wenn das nicht kommt, dass man dann selber den Mut hat und sagt, ja, aber mir geht's wirklich auch einfach schlecht und dass man sich dann irgendwie auf Schulebene oder allgemein im Gesundheitswesen oder bei Freunden, dass man es ausspricht und sich einfach Hilfe sucht. Und das kann auch professionelle Hilfe sein.
Ja, unbedingt. Wobei man halt da, ne, das ist jetzt so ein bisschen das nächste Ding. Jetzt werden viele sagen, ja, aber was ist denn mit meiner Verbeamtung? Du kannst zum Psychologen gehen und du bezahlst die Rechnung einfach selber. Reich sie halt nicht ein. Dann weiß auch keiner davon. So, dann hast du deine Hilfe und weißt du, dann kann man damit irgendwie umgehen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man da ganz gut raushören kann, ist, darüber zu sprechen. Nicht in sich reinzufressen. Denn gerade wenn man verzweifelt ist oder in seinem Tunnel drin ist, wird man nur schwierig alleine eine Lösung finden, ohne jemanden, der ihn so ein bisschen begleitet.
Genau, es gibt ja auch so professionelle Hilfsstellen, die jetzt nicht damit arbeiten, dass man da jetzt direkt einen Therapieplatz hat. Also hier, ganz blöd gesagt, hier Nummer gegen Kummer, Telefonseelsorge, also die 116 111, ne, als Nummer gegen Kummer oder Telefonseelsorge 116 123. Das sind ja Stellen, wo man auch einfach mal so anrufen kann. Und manchmal hilft es auch einfach, das schon ausgesprochen zu haben. Da braucht man jetzt keine 23-stündige Therapieform, ne, sondern einfach mal jemandem das Leid zu klagen und es loszuwerden. Und dann gibt einem jemand, der von außen steht, einfach nochmal konkrete Tipps oder hört einfach mal zu, wenn man sich vielleicht scheut, das den Mentoren zu sagen, weil man sich schämt.
Oder auch Freunden, ne?
Genau. Aber wenn man sich sozusagen sonst an die Schule wenden will oder ganz konkret sagt, okay, ich stehe dazu und ich habe da jetzt irgendwie auch keine Angst für die Verbeamtung, dann gibt es ja auch hier dieses vertrauliche Beratungs- und Serviceangebot für alle Beschäftigten. Wir haben das jetzt mal für das Land Niedersachsen rausgesucht, das nennt sich CARE, also so wie die
Sorge,
CARE. Die Sorge, genau. Also ein Care-Programm, ja, mit sowas, da könnte man ja auch gucken, ob man da einfach mal jemanden bekommt. Und das kann auch einfach eine einmalige Sache erstmal sein.
Ja, und zu guter Letzt, ich glaube, was man nicht vergessen darf, auch wenn man sich natürlich diesen Stress macht, eine Stunde, die schiefgegangen ist oder die nicht ganz so lief, wie man das gerne hätte, macht einen nicht zu einem schlechten Menschen. Also man darf einfach nicht vergessen, das ist eine Ausbildung und man lernt in der Regel durch Fehler. Wenn ich alles perfekt mache, kann ich nichts lernen. Ja, dann ist einfach alles gut gelaufen. Und wenn etwas mal nicht so gut läuft, heißt es ja nicht, dass ich nichts drauf habe. Es heißt einfach nur, diese Situation hat gerade etwas nicht funktioniert und ich muss es beim nächsten Mal anders machen. Das ist das eine. Und das zweite ist,
ja, dazu wollte ich kurz was sagen.
Oh, sorry, dann mach erst mal.
Weil ich habe ja zum Beispiel dann zu Hause mal angefangen und habe gesagt, Frau Noske, ist heute was Dummes passiert.
Ah, du hast das so externalisiert, ne?
Ich habe das ja so gesagt, als wäre das nicht ich, weißt du, wo ich mir so denke, das ist ja auch schon eine Art von Verarbeitungsmechanismus zu denken. Also sich nicht zu sagen, dann habe ich ja auch immer gesagt, so hier bin ich Julia und in der Schule bin ich Frau Noske, um das so ein bisschen abzukoppeln, weil ich mir irgendwann so auch dachte, ja, nur weil in der Schule irgendwie Dinge schlecht laufen oder ich mir darüber Gedanken mache, muss das ja eigentlich zu Hause nicht so sein. Also vielleicht so ein bisschen habe ich schon an mir gearbeitet, auch wenn es dann am Ende nicht nachhaltig geholfen hat.
Ja, und das Zweite, was ich gerade sagen wollte, ist, nur wenn man eine Grenze erreicht, heißt es nicht, dass man versagt. Ja, also wenn man alles gegeben hat und es klappt nicht oder es läuft dann nicht so, wie man es wollte, man bekommt vielleicht eben keine 1, sondern eine 2, dann ist das kein Weltuntergang. Und genauso, wenn ich merke, das ist ja einfach nichts, ich laufe mit dem Kopf in die Wand und ich komme nicht durch, ich werde das Ref nicht schaffen. Ja, so what? Das Leben wird weitergehen. Natürlich ist es an der Stelle schwierig und man wird sich irgendwie aus deinem Loch rausholen müssen und Hilfe brauchen. Aber mal ganz ehrlich, es ist doch kein Weltuntergang, dass ein Berufszweig auf dieser Welt am Ende vielleicht doch nicht das war, was ich gerne wollte. Du hast ja auch gesagt, du hast dann zwischendurch gezweifelt. Aber ich glaube, man muss sich einfach wirklich darüber im Klaren sein, dass das kein Weltuntergang ist, wenn im Ref irgendwas nicht so läuft, wie man sich das gerne erträumt hätte.
Ja, und wo es auch manchmal nicht so läuft, wie man es sich erträumt hätte, den Übergang mache ich jetzt einfach mal, damit wir irgendwie noch einen humorvollen Abschluss für so eine ernste Folge finden. Wir kommen jetzt nämlich zu Das gibt eine 6.
Das gibt eine 6.
Also, ein Schüler fordert dich beim Sprinten üben zum Wettlauf auf. Ist mir übrigens so passiert. Jetzt möchte ich mal von dir wissen, es war übrigens körperlich sichtbar, dass er schneller sein wird als ich.
Woran sieht man das?
Er war 2 Meter, ich bin 1 Meter groß.
1 Meter? Also er hat lange Beine, okay, alles klar.
Na, er war riesig und es war ein 9-Klässler. Also, ich hätte keine Chance gehabt. So, was würdest du jetzt machen? Also, was gibt bei dir eine 6, was gibt bei dir eine 3 und was gibt bei dir eine 1? Den Wettlauf annehmen, ein anderes Kräftemessen vorschlagen oder quasi verbal in die Schranken weisen oder mit Humor die Situation irgendwie auflösen?
Ja, ich finde, das ist ohne Zusatzinfo schwierig. Also ich differenziere mal ein bisschen. Wenn das so wäre, dass man mit dem dass man mit denen eigentlich ein gutes Verhältnis hat, würde ich einfach laufen. Und wenn er dann gewinnt, dann kann man das ja nutzen, um direkt so einen Umgang mit Sieg und Niederlage irgendwie vorzuleben. Ne? Kann man ihm einen High Five geben, hey, geiles Rennen, stark, gute Leistung. Wenn aber natürlich in der Klasse das eher so ein Boykott-Ding ist, so nach dem Motto, jetzt zeige ich dir mal, wo es lang geht, dann würde ich mich auf so einen Scheiß gar nicht einlassen. Also das hängt ganz fundamental damit zusammen, ob man miteinander cool ist oder nicht. Ne? Dann je nachdem. Es wäre halt mit einer Klasse, mit der ich cool bin, es ist eine 1, dann würde ich sagen, kein Ding, natürlich machen wir das. Und bei einer Klasse, wo das hier so auf ein Kräftemessen und jetzt pass mal auf, rausläuft, würde ich sagen, das ist ganz prima. Ich muss hier überhaupt nicht mitlaufen. Und nur weil ich jetzt hier nicht mitlaufe, heißt das nicht, dass ich es nicht vernünftig vermitteln kann.
So, das heißt, du setzt auf die 1, das Rennen antreten, den Wettlauf annehmen.
Na, das kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie man mit der Truppe unterwegs ist.
Ja gut, okay, dann sage ich dir, wie es war. Es war meine erste Stunde in der Klasse.
Also die waren so auf Krawall getrimmt, ja?
Was heißt auf Krawall? Es war so ein bisschen so, mal gucken, was geht bei der.
Provokant? Oder respektvoll?
Ach nö, das ist also eine 9. Klasse, das war schon provokant. Wie gesagt, der Stand...
Na, aber so auf, die machen wir jetzt mal fertig? Oder so im Sinne von, einfach mal schauen?
Es war jetzt nicht respektlos, aber er stand vor mir.
Also es hatte schon so den Vibe von die mache ich kalt.
Und jetzt stehe ich, habe hochgeguckt und er hat runtergeguckt, ne? Weil wirklich der 1000-mal größer
war. Na, aber was war denn so die, wie war die Stimmung? War das mehr so ein, ey, jetzt will ich mal gegen sie laufen? Oder war das so ein, so jetzt pass mal auf, wie ich die Lehrerin hier niederlaufe?
Es war so, jeder stellte sich mit seinem Namen vor und dann sagte er, ich bin Paulchen Panther und ich fordere sie gleich zum Sprint auf. Und dann war der Nächste dran. Also einfach so eiskalt so in den Raum gesagt.
Okay, nee, dann wäre ich nicht drauf eingegangen. Okay. Also gerade, weil man die Truppe nicht kennt, wer weiß, worauf sie, auf was für Ideen die kommen. Ich gesagt, also du kannst mich gerne zum Sprint auffordern, das heißt aber nicht, dass ich das mitmache. Du hast hier noch 29 andere Leute, gegen die du sprinten kannst, such dir einen aus.
Okay, dann heißt dann...
Das hätte ich dann gemacht, also hätte ich das einfach weggewatscht.
Gut, das heißt, das packst du auf die 1, auf die 2 packst du dann... den Wettlauf, ein anderes Kräftemessen vorschlagen und auf die 3 würdest du packen, den annehmen.
Nee, auf die 6. Anderes Kräftemessen ist richtig, richtig ass. Das ist Quatsch. Das würde ich einfach rausschmeißen.
Das machst du auf die 6, okay.
Ja, das ist kompletter Quatsch. Und die anderen beiden würde ich halt tauschen, je nachdem, ob man mit der Truppe gut ist oder nicht. Also entweder in die Schranken weisen, wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich bei der Klasse kein gutes Gefühl habe. Oder wenn ich das Gefühl habe, nö, das ist ja eigentlich alles ganz entspannt, dann würde ich das Ding laufen, das ist überhaupt kein Ding. Und wenn ich verliere, ja, ist doch cool. Also, hä? Habe ich gar kein Problem
mit. Ja, aber witzig, wie unterschiedlich, weil ich hätte nämlich auf die 1 gepackt, anderes Kräftemessen vorschlagen.
Darf ich mal fragen, auf was du da kommen würdest?
Was vorschlagen, was ich kann, was er nicht kann mit seinen langen Beinen.
Ja, und dann? Also, hä? Jetzt. Es läuft ja nur darauf hinaus, dass einer erniedrigt wird. Er wollte dich erniedrigen, jetzt willst du ihn erniedrigen, das macht's nicht besser.
Na, was heißt, macht's nicht besser? Wenn es jetzt darum geht... dass gefragt würde, was du quasi, also wie du ihn in die Schranken weist, dann hast du ja, oder du könntest entweder mit Humor...
Aber dafür brauchst du doch keine Disziplin, das kannst du doch mündlich machen.
Ja, ich habe es auch am Ende mündlich gemacht in der Situation, aber ich habe mich jetzt einfach gefragt, wenn ich es nochmal machen müsste.
Aber was willst du denn, also fühl dich gar nicht, tut mir leid, ist ja auch bei mir auf der 6.
Ja, okay, aber wie gesagt, so unterschiedlich.
Ja, aber was würdest du denn vorschlagen?
Welche
Wir können ja um die Wette rechnen.
Nein, was anderes.
Ich will sprinten und nicht rechnen.
Ja, was anderes Körperliches. Zum Beispiel Handstand halten.
Okay.
Weißt du, dass er merkt?
Und was machst du, wenn er da dann auch besser ist? Dann hat er ja sein Ziel erreicht. Das ist
niemals im Leben. Der Paulchen Panther war verkürzt. Paulchen Panther war Fußballer und verkürzt wie sonst was. Der wäre nicht mal in Handstand aufgeschwungen. Ich hätte das gemacht aus heutiger Sicht, weil ich mir denke...
Aber was ist, wenn er sagt, ich denke, wir haben Leichtathletik. Was wollen Sie denn jetzt
mit Turnen? Es war gar keine Leichtathletik.
Ach so,
das war erste Stunde. Es war erste Stunde
in der Klasse. Was ist denn los mit dem?
Ich hätte das rückblickend gemacht, weil ich finde, dass das gut zeigt, dass das, was vorgeschlagen war, quasi völlig idiotisch ist und nichts darüber aussagt, ob man ein guter Sportler sein kann oder nicht.
Ja, okay, aber dann ist es eine andere Nummer. Also wenn es gar nicht Leichtathletik war, sondern wirklich einfach nur
die erste Stunde. Nein, erste Stunde, dass ich die jemals gesehen habe.
Ja, aber dann finde ich, also dann... Ich würde es trotzdem auf die 6 packen, weil ich die anderen beiden einfach besser finde und ich muss es ja irgendwo hinpacken.
Ja, ja.
Aber dann hätte ich gesagt, ja, finde ich voll okay, ne, zu sagen, ey, Sportlichkeit ist nicht nur schnell rennen, auch wenn du meinst, als Fußballer hast du hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, richtig.
Mach doch mal einen Handstand, du Großklappe.
Ja, genau, deswegen, ich packe auf die 1 anderes Kräftemessen. Paulchen Panther, ich fordere dich im Nachhinein, falls du das hörst, ich fordere dich im Nachhinein zum Handstand halten, Wetthalten auf. Auf die 2 packe ich mit Humor lösen und auf die 3 sich drauf einzulassen.
1, 2 und 3 gibt's gar nicht.
Auf die 1, auf die 3 und auf die 6.
Es gibt eine 3 und eine 6.
Also das gibt eine 6.
Format nicht verstanden. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik. Oh.